gut, dass du das sagst.
Männer und Technik, ne? Ja. Also, schön hier zu sein, nicht? Da behauptet Christel, sie sei im April 80 Jahre alt geworden. Also der Jim doch nicht, Christel, oder? Darf ich das? Streich das mal von der Aufnahme. Ja? Aber jetzt würde ich sagen 60. 60 würde ich dir zutrauen. Aber das überrascht mich ja schon, nicht wahr? Ihr seht alle so jung und frisch aus, nicht wahr? Nicht? Echt? Danke, danke. Ja. Seitdem ich Christ bin, werde ich ja immer jünger geschätzt, nicht wahr? Ich bin ja auch ein Jünger. Ja, gut. Ich werde immer jünger und anderes wächst auch bei mir. Ja. Kennt ihr die Geschichte von Hiro Onoda? Schon mal gehört. Das ist eine wahre Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war Hiro Onoda als japanischer Soldat auf der philippinischen Insel Lubang stationiert. Und der Krieg endete und dann wurden Flugblätter ausgeteilt über Lubang, wo er war und die Japaner waren, dass der Krieg vorbei sei. Und die meisten sind dann nach Hause gegangen. Und es gab eine Reihe von japanischen Soldaten, die glaubten das nicht. Die haben gesagt, nee, das ist eine Taktik des Feindes, die wollen uns nur rauslocken und uns niedermetzeln. Hiro Onoda war einer davon. Und Hiro Onoda ist vielleicht der bekannteste von diesen, denn der hat es geschafft, 29 Jahre nach Kriegsende erst aufzugeben. Also 29 Jahre lang war er noch im Krieg. Er hat den Zweiten Weltkrieg viel länger erlebt, als er überhaupt war. Andere hatten vorher aufgegeben oder wurden erschossen, weil sie gesucht wurden. Denn diese Jungs, die waren nicht ohne, die waren noch, also der Hiro Onoda, der wurde, als er dann rauskam aus dem Dschungel, hatte er noch seine Kriegsmontur, also diese Uniform der Japaner. Er hatte noch sein Gewehr, er hatte sogar noch viel Munition und er war quasi noch Soldat. Er lebte das Soldatenleben und das Soldatensein. Und er glaubte niemandem. Und er hat rund 100 Menschen erschossen in dieser Zeit. Er hat natürlich geguckt, dass er auch irgendwie was zu essen kriegt. Also deswegen hat man die Leute auch geguckt, dass man die kriegt. Und wenn die nicht aufgegeben haben, hat man sie auch erschossen. Aber den Hiro haben sie nie gekriegt. Ja? Und erst sein ehemaliger Vorgesetzter hat ihn besucht. Andere haben es auch versucht, die haben es nicht geschafft. Er hat niemandem geglaubt. Und sein ehemaliger Vorgesetzter, weiß nicht, was das war, ob das ein General oder was war, wahrscheinlich eher was anderes, der war in der Zeit, war der irgendwie so ein Verkäufer geworden oder so. Und der Vorgesetzte kam, ging, hat ihn gesucht, hat ihn gefunden und hat ihm gesagt, der Krieg ist vorbei, ich befehle dir, die Waffen niederzulegen, obwohl er gar kein Vorgesetzter mehr war. Ja. Und erst da hat er gesagt, okay, ich lege meine Waffen nieder. Kann man alles nachlesen. Als er dann rauskam, 1974 hat er also, war das, als er aufgab. In Japan ist er total bekannt, der Typ. Ja. Mittlerweile ist er gestorben. Aber der Hiro Onoda ist interessant auch für uns, für unsere Geschichte oder für unser Dasein, weil etwas aufgehört hat, etwas Krasses, und er kriegt es nicht mit. 29 Jahre lang glaubt er keinem anderen Menschen außer sich selbst, der Krieg ist immer noch zugange. Mein, so viel Ausdauer hätte ich persönlich, glaube ich, nicht. Also irgendwann würde ich doch mal gucken, ob es da vielleicht noch anderes gibt, wenn ich 29 Jahre auch nichts Neues höre. Weil irgendwann muss ja auch mal ein Krieg vorbei sein. Nicht? Zumindest in der Neuzeit laufen Kriege nicht mehr so lange. Genau. So wie früher. Wenn jetzt jemand sagen würde, er sieht dich wieder nach einigen Jahren hier in Lauenburg, nicht wahr? Kann ich das noch richtig aussprechen? Lauenburg, ja. Siehst du jemanden wieder, sagst, ach, wir haben uns ja 10 Jahre nicht gesehen, Mensch, toll, dich wiederzusehen. Und derjenige sagt, Mensch, du hast dich ja gar nicht verändert. Was würdest du denken? Ist es gut oder nicht gut? Wer sagt nicht gut? Wer sagt gut? No. Mein, ich habe mich schon ein bisschen verändert, nicht? Nicht gut. aber eigentlich, ich finde, wenn jemand sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert, es ist als Kompliment gemeint, aber eigentlich ist es doch gar kein Kompliment. Wenn ich mich als Mensch, als Person nicht weiterentwickle, wenn ich mich nicht verändere, wenn ich mich nicht nach vorne entwickle, dann ist es eigentlich kein Kompliment, sondern ist es schade. Weil dann Stillstand gibt es nicht im Leben, dann kann ich eigentlich nur zurückgegangen sein. Ich bin nicht nach vorne gegangen, ich bin immer noch an der Stelle, wo ich vor 10 Jahren war, wo ich vor 20 Jahren war. Das heißt, ich bin nicht reifer geworden. Ich bin älter geworden, aber nicht reifer. Es gibt viele Menschen, die werden älter, aber nicht reifer. Nicht wahr? Und das allein reicht ja nicht aus. Sondern Gott wünscht sich, dass wir reifer werden. Bertolt Brecht soll gesagt haben, es sagte mal jemand, du hast dich überhaupt nicht verändert. Der Angesprochene erbleichte. Nicht wahr? Also der wurde kreidebleich. Das kann doch nicht wahr sein. Ja? In der Jüngerschaft, Jesus hat uns ja nicht Christen genannt. Er hat nicht gesagt, werdet meine Christen, sondern seid meine Jünger. Jüngerschaft ist was anderes als Christsein. Christsein, der Begriff Christ in irgendeiner Weise, steht 3-mal im Neuen Testament. Der Begriff Gläubige, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, 1-mal oder einige Male öfter. Und der Begriff Jünger ist der Zentralbegriff für die Heiligen, für die Christenmenschen im Neuen Testament. Was meint ihr, wie oft dieser Begriff gebraucht wird? Gute Schätzung. 264 Mal spricht das Neue Testament, inspiriert durch den Geist Gottes, von Jüngern, Jüngerschaft, Jüngersein. Und dieser Begriff ist etwas anderes. Also Christ nennen sich ja viele Menschen, aber Jünger, das ist was ganz anderes. Jüngerschaft, dieser Begriff im Griechischen, auch im Hebräischen, meint, ein Schüler, ein Azubi zu sein. Jemand, der lernt, ein Lernender zu sein. Ja? Darum ist es sehr demütig, wenn auch ein Mensch, der schon reiferen Alters ist, wenn Christel sagt, ich bin eine Lernende, dann denkt man sich, Mensch, was willst du noch lernen? Aber es ist Demut, es ist wahr, denn sie ist immer noch eine Jüngerin Jesu, nicht wahr? Und das ist die richtige Haltung, die uns segnet. Und ich glaube, das ist die einzige Haltung, die uns als Christen segnet. Denn Stillstand tötet. Und Rückzug tötet uns. Es gibt viele Dinge, die wir erleben können im Leben, im persönlichen Leben, im Gemeindeleben. Diese Dinge können tödlich sein. Und manche Menschen werden getötet, weil sie nicht mehr in der Jüngerschaft bleiben, nicht mehr in der Nachfolge bleiben. Sie nehmen und nutzen diese Dinge nicht, die ihnen gebracht werden vom Herrn, um sie fruchtbar zu machen, nicht? Sondern sie nehmen sie und behalten sie sozusagen. Schiete kann ja auch ein guter Dünger sein, nicht wahr? Wenn du Schiete kriegst, also entschuldige dieses Bild, dann kannst du daraus auch Dünger machen, nicht wahr? Oder du behältst es. Ja? Und machst es nicht fruchtbar. Ich kann es fruchtbar machen. Ich bin in einer Coaching-Ausbildung, das ist sehr interessant. Und der Chefcoach, der hatte so eine Coaching-Situation simuliert mit einem von uns. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, die Situation, keine Ahnung mehr, worum es da ging und was da gemacht wurde, aber ein Satz ist mir hängen geblieben, den fand ich ganz cool, da habe ich gedacht, das hätte ich als Pastor vielleicht nicht sagen dürfen, aber er darf das, ja. Da sagt die Person irgendwie sowas, ja, Mensch, das hätte ich nicht machen sollen, ach, hätte ich das doch mal so gemacht und so. Erstmal die Situation erklärt, brauchst ja erstmal eine Situation, lieber Coach. Und dann sagt er, ja, das, was hätte und könnte und sollte, das nützt uns ja jetzt nichts, das hilft uns nicht mehr weiter. Was willst du denn jetzt? Ist doch eine Bombe, oder? So, Granate. hätte ich mal das so gemacht, wäre das mal so gelaufen, wäre es nicht so schief gegangen, wäre nicht der, sondern der da gewesen und so weiter. Unser Leben könnte und hätte immer irgendwie anders verlaufen können oder was auch immer, ja. Und dieses Denken hilft uns überhaupt nicht weiter. Jetzt jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, wo man sich, wo ich auch ärgerlich sein könnte und sagen könnte, Mensch, ja, Delle ins Auto, ja, gerammt. Ja, habe ich nicht aufgepasst, obwohl ich so lauter Pieper überall ums Auto habe. Ich war so in Hektik gewesen. Da stand doch tatsächlich ein Auto. Der stand zwar falsch, also er hat rechtlich gesehen Teilschuld, aber ich hätte ihn auch eigentlich nicht anditschen müssen. Ganz, ganz zart, ganz wenig. Das hat mich total geärgert, ja. Da habe ich gesagt, ja, aber hätte, könnte, sollte, wollte, nützt jetzt nichts. Was mache ich jetzt? hätte er da nicht stehen brauchen, hättest du nicht, es waren vielleicht ein Zentimeter oder zwei, so hätte ich ihn nicht geditscht, ja. Und so. Geditscht kann man eigentlich gar nicht sagen, das war eigentlich nicht so wirklich viel. Kann man sich jetzt auch beschweren beim Herrn, nicht? Ja, 1,5 Stunden meines Lebens vergeudet. Ich bin mehr so ein effizient denkender Typ. 1,5 Stunden ist viel am Tag. Kann man noch was ganz anderes machen, als auf die Polizei zu warten. Die sagt, ja, 1/2 Stunde etwa. Wie gut, dass kein Einbrecher gerade da war, den ich gefangen habe, nicht? Mit Messer oder so. Die Jungs hatten Zeit. Also dieses Leben nach vorne, so möchte ich das nennen. So können wir auch die Predigt heute nennen. Leben nach vorne und nicht in der Vergangenheit oder in dem, was hätte sein können oder in dem, was wo Fehler passiert sind. Und wenn ich mich da an diesen ganzen Dingen aufhänge und hangele, dann hilft mir das gar nicht weiter, nicht wahr? Sondern ich kann jetzt etwas aus der Situation machen, in die Gott mich jetzt hineingesetzt hat. Ja? Und da gibt es dann noch ganz andere Situationen. Wie viele Ehen zerbrechen, nicht wahr? Wenn es jetzt nicht wirklich triftige Gründe sind, sondern einfach nur dieses, wir haben uns auseinandergelebt oder was, dann sind das Dinge, da kann man nach vorne denken. Da kann man sich jetzt sonst wie aufregen, ärgern oder sonst was für Gedanken haben. Oder man sagt sich, komm, jetzt leben wir nach vorne. Was machen wir denn jetzt? Und so weiter. Das ist Jüngerschaft. Das ist Denken und Leben eines Jüngers Jesu, wenn wir es so anpacken. Und Begriffe prägen unser Leben. Ich finde, wir sollten mehr über Jüngerschaft, Jüngersein sprechen, als über Christsein. Nicht? 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, ist irgendjemand in Christus heute? Ihr wisst ja schon, was danach kommt. Ja, ich kann euch nicht mehr nichts Neues hier erzählen. Aber wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, gelöscht. Seht doch genau hin, Neues ist geworden. Die alte Festplatte bei Andreas ist gelöscht. Meine alte Festplatte ist gelöscht. Ich habe jetzt gerade eine Festplatte gelöscht, nicht wahr? Das kann man alles lernen. Ne? Ich bin ein Lernender. Und so. Und das Faszinierende ist, das ist alles dahin. Also gut, mit Spezial, also die NSA und so, die können das alles wieder herrufen und so, ne? Aber der normale Mensch nicht. man kann, also das Alte ist sozusagen gelöscht, es ist vergangen, es ist nicht mehr Existenz. Seht doch genau hin, Neues ist geworden. Das hat mal jemand gesagt. Ja, aber gut, das Beispiel lasse ich mal lieber. Einfach so, dieses nach vorne denken ist wichtig. Ich bin eine neue Schöpfung, etwas Neues ist geworden und wenn das wahr ist, dann darf ich jetzt neu denken, neu leben, neu handeln und auch Dinge, Situationen, Menschen, mein Leben neu beurteilen. Von Christus her beurteilen. Ein Leben, sagen wir mal, das 40, 50 Jahre ohne Christus war, ist ein Leben, mit dem man ganz viel machen kann. Wenn ich dann mit dieser Erfahrung wachsen lasse, dieses neue Leben, dann kann ich diese 50 Jahre fruchtbar machen, gedeihlich machen. Das ist etwas, womit man viel machen kann. Menschen zum Beispiel mit Menschen sprechen kann und Menschen vielleicht, die in der Welt in Sünde und so weiter gefangen sind, ganz anders verstehen kann. Und ganz anders mit ihnen sprechen kann, sagen kann, du, 50 Jahre kenne ich das. Das war fürchterlich. Wenn ich zurückschaue, heute war es eigentlich fürchterlich. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt zu Christus hin. Ich durfte jetzt letzte Woche die älteste Schwester taufen, die ich bisher taufen durfte. 84 Jahre. Die war schon lange gläubig, aber ihr war es so wichtig, jetzt diesen Schritt zu gehen in die Taufe. Und sie stand dort, gab ihr Zeugnis und weinte, ja. Das war ganz toll. Mit 84 Jahren, ja. Und zack, und die ist ins Becken, sogar noch über die Treppe rüber. Ich dachte, vielleicht hätten wir das anders machen sollen in der Gemeinde da. Weiß ich nicht, das wusste ich jetzt noch nicht, wie das da ist. Und aber sie ist in den Tod Jesu getauft worden. Und das ist ein Hilfsmittel, das Alte zu vergessen und in das Neue hinein zu gehen. Und diese Herausforderung, in der stehen wir ja. Ich habe vor ein paar Wochen erst jemand angesprochen, der sagte, ein Nicht-Jünger Jesu, und sagte, ja, Sie sind doch Pastor, wir kennen uns so flüchtig, könnte ich mal mit Ihnen sprechen? Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Manchmal sprechen mich Leute so von außerhalb an und sagte, in der Wohnung spukt es. Das sind Spukphänomene. Es klopft. Manchmal ist es eiskalt in der Küche. Da ist jemand und macht in der Küche irgendwas, obwohl keiner da ist. Du hörst also, wie jemand in der Küche hantiert. Der Föhn geht an und wieder aus. An und wieder aus. Ist keiner da. Der Receiver geht an und wieder aus. Die andere Person in der Wohnung erlebt dasselbe. Das sind zwei Leute. Die eine Person war nachts nicht da. Dann war ein, zwei Nächte eine Verwandte da, die hat dasselbe erlebt. Und dann ging es rund. Ja, erlebt, wie sie gedrückt wird. In das Bett quasi oder in die Couch reingedrückt wird von einer Kraft. Also interessante Spukphänomene. Und ich sage, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich kenne einen, der kann Ihnen helfen. Ja, Jesus kann helfen. Der Name Jesu ist über allen anderen Namen. Über jedem Dämon und über jedem Teufel steht der Name Jesu Christi. Und Esoterik können Sie versuchen, das wird auch nicht weiterbringen. Aber Jesus hilft, der hilft gerne. Hab ihr von Jesus auch erzählt und oder ihnen und wie das dann so ist und dass es das Sicherste ist, wenn mein Kind Gottes ist, weil dann darf der gar nichts mehr machen. Dann kann er nicht mehr, ein Kind Gottes kann er nicht einfach angreifen. Und wenn, dann hat das Kind Gottes eine Autorität, wenn es spricht. Ja, die Person hat versucht, das umzusetzen, so zu sprechen, ja. Wir sagten, dann muss derjenige dann gehen und so. Aber der ist wie durchgedreht plötzlich. Der ist ins Bad verschwunden, dieser Geist, und Viertelstunde wohl wie ein Wirbelwind. Ja, also es gibt interessante Sachen im Leben, ne? Ich sag, ja, habe ich ja gesagt. Es gibt ja die Geschichte in der Apostelgeschichte, wo auch Leute, die nicht Christen waren, versucht haben, Geistern was zu sagen. Und die Geister haben gesagt, also Jesus kennen wir. Paulus, von dem haben wir gehört. Von dem hören wir immer wieder Geschichten. Der macht uns das Geschäft kaputt. Ja? Aber ihr, wer seid denn ihr? Und diese Söhne des Sgevas mussten nackig fliehen. Dieser Geist hat sie überwältigt, steht in der Apostelgeschichte. Er hat keine Autorität. Kinder Gottes haben Autorität. Und beim zweiten Mal, als wir sprachen, nachdem das wiederkam, wir haben also Autorität genommen über diese Wohnung, war gut, und dann kam er wieder. Jesus hat ja gesagt, wenn es schön geschmückt ist, kommt der Geist wieder. Nicht? Wie gesagt, also die einzige Chance, die ich jetzt sehe, ist Kind Gottes werden. Jüngerin Jesu und Jünger. Oder ausziehen. Oder drin bleiben und das weiter erleben. Nicht? Und ja, waren also noch eine Schwester mit dabei, haben gesprochen und dann haben wir also auch diesen Schritt auf Jesus zugewagt. Man hat das Gefühl, ja, da ist wirklich was passiert. Also in der Person, ja, Jesus ist angekommen. Ne? Und nun ist es so, dass wenn sie dem was sagt, muss er gehen. Also das hat sie dann so erlebt. Er kam dann nochmal, hat geklopft und geklingelt, was man so macht, ja, und musste nun aber auf sie hören. Das ist der Unterschied. Ja. Und jetzt geht es aber darum, ist doch krass eigentlich, oder? Ich habe drüber nachgedacht, jemand hat an sowas nie geglaubt, sagt sie. Habe ich immer gedacht, das ist so Quatsch. Ja. Und Gott, naja, gut, ich bin in der Kirche, Mitglied und so, ja. Aber jetzt stehst du davor und stehst eigentlich davor, jetzt zack ich Jesus anzunehmen, ja, nein, zack. Ne? Hat sie dann gemacht. Möge sie den Weg gut weitergehen und der andere auch, die Person. Aber sofort bist du eigentlich voll in diesem neuen Leben drin. Musst lernen, jetzt Bibel lesen, stark werden im Glauben. Und das war das, was ich glaubte, was Gott ihr mitgibt, dieses Wachsen im Geist und dieses auch Kind Gottes werden. Das ist die Lösung dieses Problems. Und dann kam eine Prophetie in unsere Gemeinde, war in einem Gottesdienst und ihr hat genau das gesagt. Jetzt musst du wachsen im Glauben und das Wort Gottes soll wachsen in dir. Und dann wird all dieses keine Macht mehr haben. Das ist interessant, ne? Gott kennt sich aus. Wir haben also da auch in der Gemeinde eine Geschwister, die sehr schön prophetisch drauf sind und voll rein prophezeit. Aber was ich stark fand und nachdenkenswert, ist dieses sofort in Jüngerschaft leben, sofort Dinge umsetzen, gar keine andere Wahl zu haben. Ich habe darüber nachgedacht, wie ist es in anderen Ländern, ja, wenn sich Menschen in China bekehren, wenn sich Menschen in Afrika bekehren, die haben eigentlich gar keine Wahl. Ja? Da ist so viel Hokuspokus oder in China so viel Verfolgung. Entweder machst du ja, und zwar mit allem, was dazu gehört, oder du sagst nein. Aber so was dazwischen ist eigentlich gar nicht denkbar. Nicht? Aber das ist auch eine Chance. Wenn man das jetzt so erlebt, ist das eine riesige Chance. Man sagt sich, okay, ich weiß, es gibt eine geistliche Wirklichkeit und ich möchte lieber, dass meine Engel um mich herum sind und der Geist Gottes, Halleluja, und möchte mit Jesus leben. Das ist eine großartige Sache. Und wenn wir jetzt nach vorne denken und das Ganze auch so nehmen, auch so eine Situation, ne, da kann man sagen, ach, das gibt's doch gar nicht, das ist schrecklich, da könnte ich ja gar nicht mehr schlafen und so. Das passiert natürlich immer nachts, ne? Nicht am Tag, nachts. Sowas und wer weiß, was der noch alles macht, kann man sich alles ausmalen. Oder man denkt nach vorne. Man sagt, wozu ist es jetzt sinnvoll? Ich habe vor so ein, zwei Monaten in der Gemeinde gesprochen über unsere Probleme im Leben sind Gottes Chancen. Auch wenn andere Leute mit Problemen kommen, ist es ein Mandat Gottes für mich, diesen Menschen nach vorne zu helfen. Unsere Probleme sind ein Mandat Gottes. Menschen, die also kommen, ich habe sofort gedacht, die Frau kam und es war eigentlich keine Zeit da. Nebenbei noch Umzug und Gemeinde und diverse Termine, mehr als ich dachte. Und so weiter, Abgabe. Und aber sofort habe ich gedacht, nein. Gott hat mir hier ein Mandat gegeben. Ich habe noch was Tolles zu tun. Ich darf Menschen auf Jesus hinweisen und ihn Gott näher bringen, bestenfalls zu Jesus führen. Und um diesen Heini da, so haben wir ihn liebevoll genannt, um den geht es ja gar nicht. Es geht Gott darum, gerade dort eingezogen in diese Wohnung, Gott möchte diese Person zu sich führen. Habe ich auch gesagt. So. Gott will dich haben, ja, und dich auch. So. Und dann zufällig kennen wir uns. Das ist doch kein Zufall. Das ist von Gott geschenkt. Und ich frage mich, man hört das eigentlich immer wieder, sowas, solche Dinge. Ist doch traurig, wenn man sowas erlebt, aber nicht weiß, wer kann mir helfen. Jesus Christus hilft. Er ist der Name über allen Namen. Und steht dazu ein, dafür ein. Ja, upsala. Genau. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 12 bis 15, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist ein typischer Paulus-Satz, ja. Was hat er jetzt gesagt eigentlich, ja? Hört sich immer gut an, fromm, aber was hat er eigentlich gesagt, ja? Möge mir das als Prediger nicht passieren. Er spricht von diesem ewigen Leben und von dem Ziel, auf das er hinarbeitet, auf das er hinackert, könnten wir sagen. Das Wort im Griechischen ist eigentlich ein Wort, das wirklich schwere Arbeit bedeutet. Missionsarbeit, das heißt schwere Arbeit. Gemeindearbeit ist schwere Arbeit. Ja? Ja, manche glauben das ja gar nicht, aber das ist echtes Ackern. Das ist nicht so ohne. Und er sagt, nicht, dass ich dieses Ziel auch in Christus natürlich schon ergriffen habe oder schon fertig bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Er macht deutlich, für mich ist nicht selbstverständlich, ich habe da einmal meinen Haken gesetzt, meine Unterschrift und die Taufe auch. Ich gehe regelmäßig seit Jahrzehnten in Gottesdienste, ich gründe Gemeinden, Tote wachen auf, Leute werden geheilt und zack, das, dann passt das schon mit uns. Weil Jesus hat gesagt, darüber freut euch nicht. Das sind nicht die zentralen Punkte, sondern das Zentrale ist, dass wir mit einer Jüngerhaltung in den Himmel kommen. Dass wir mit einem Ergriffensein von Christus in den Himmel kommen. Und nicht die Probleme und die Sorgen des Alltags und die Nöte sollten uns ergriffen haben. Auch mit dieser, wenn wir, so können wir natürlich auch in den Himmel kommen, dann sagen wir im Himmel, Mensch, ach, hätte ich das doch wirklich mal verstanden. Ich hätte auch von Christus ergriffen sein können. Ja? Und er sagt, ich möchte von Christus Jesus ergriffen sein. Je nachdem, was ich umklammere und was ich umgreife, übt über mich Macht aus. Beziehungsweise dem folge ich eigentlich nach. Wenn ich jetzt von Sorgen, Nöten, Ängsten ergriffen bin und das ergreife, die Worte sind ja hochinteressant, die wir gebrauchen. Ich bin davon ergriffen, das heißt, ich greife danach. Ja? Und auch es greift nach mir. Ja? Es greift nach mir, es umklammert mich. Ja? Wenn jetzt etwas anderes mich umklammert, dann kann Christus mich nicht mehr gut umklammern. Wir könnten das jetzt demonstrieren, nicht wahr? Im Coaching würdest du jetzt alles demonstrieren, würdest du dich mal umklammern, umarmen, nicht? Und dann versucht noch ein Dritter, die Person zu umarmen, kannst du natürlich irgendwie von der anderen Seite und so, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn man zu zweit sich umarmt und erklammert und so weiter. Also Jesus hat da zumindest weniger Raum, wenn die Probleme mehr Raum haben. Und wenn die Probleme jetzt schon 4, 5, 6 Probleme uns umklammern, dann muss Christus noch unsere Probleme und uns umklammern. Die Probleme hat er, aber uns nicht. Und viel besser ist es, wenn wir von Christus Jesus ergriffen sind, wenn er wirklich ganz nah ist und nicht die Probleme noch vor Christus Jesus stehen. Weil dann haben wir immer so das Gefühl, irgendwie, ja, ich bin Kind Gottes, ja, das passt auch irgendwie, aber irgendwie, ach, das andere ist auch noch da. Und Paulus sagt, ich möchte von Christus Jesus ergriffen sein und es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich da oben auch lande, interessanterweise, sondern er hat immer die Haltung, nicht eine Haltung der Unsicherheit, wird Gott mich annehmen? Das haben wir in den anderen Religionen, aber nicht bei uns. Sondern eine Sicherheit, ich bin Kind Gottes, aber ich will es nicht selbstverständlich nehmen. Ich möchte ich möchte sagen, danke Jesus, eine echte Dankbarkeit. Nicht eine, weil man es so macht. Nicht danke sagen, weil man es so macht. Wenn man den Kindern sagt, was sagt man dann? Danke. Kann man ja nicht von Herzen. Sollen sie natürlich trotzdem üben. Aber eine Dankbarkeit, weil ich wirklich Dankbarkeit verspüre, weil ich weiß, ich war verloren, aber jetzt bin ich gerettet. Dass das noch plastisch ist, dass das noch für mich auch irgendwie spürbar ist. Und dann lebe ich wahrscheinlich auch anders. Wenn ich das nicht mehr so empfinde, werde ich auch anders leben. Es werden Dinge selbstverständlicher sein. Die Not, dass Menschen verloren gehen, ist nicht mehr so. Wenn Christen dann sagen, na, Hauptsache gesund. Falsch. Das ist eine Lüge. Ist nicht Hauptsache gesund. Hauptsache im Himmel. Hauptsache Himmelskinder. Nicht Hauptsache gesund. Das ist auch nicht biblische Denke. Ich hätte hier aber auch sagen können, Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache Himmelskind. Natürlich bei Hiob. Hiob ist natürlich eine besondere Form. Das ist verständlich, dass er sich da beschwert hat. Das war eine sehr heftige Situation. Und da wünscht man sich natürlich Gesundheit, ist klar. Und dennoch ist es so, zentral ist, was ist mit unserer Ewigkeit? Die ist länger als dieses Leben. Ja. Jetzt fängt mein linkes Auge seit Monaten tränt es, weil diese Drüsen da verstopft sind. Zuerst wurde ich auf Bindehautentzündung, vielleicht war da auch eine drin, behandelt. Jetzt sind da die Drüsen verstopft und die entstopfen sich nicht mehr. Muss ich zu einer Spezialistin. In 2 Monaten habe ich einen Termin. Ja, ich werde halt auch nicht jünger, nicht? Oder doch? Ja. Und das ist manchmal echt störend, ne? Da bin ich mal vor Leuten und ich denke mir, siehst du das? Siehst du, was sagst du? Es stört irgendwie, ja? Jetzt geht's. Ja. Aber es ist ja nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass ich hier meinen Auftrag erfülle. Und wichtig ist, dass ich im Himmel auch sagen kann, ich habe wirklich mein Bestes da gegeben. Und Gott sagt, jawohl, so ist es. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Paulus bleibt in einer demütigen Haltung. Er weiß, er ist Kind Gottes, er hat die Heilssicherheit, er hat die Sicherheit, er kommt dahin und ist gar kein Problem, es ist selbstverständlich, ist es so. Aber ich möchte diese Ergriffenheit, diese Leidenschaft, diese Innigkeit mit Christus behalten. Und dann sagt er, eines aber tue ich. Und das finde ich auch interessant, dass er hier von einer Tat spricht. Er sagt, ich tue etwas. Es ist ein Glaubenswerk, wenn du Folgendes im Glauben aussagen kannst. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das ist eine Tat des Glaubens. Ich habe der Schwester, der 84-jährigen Schwester gesagt, letzte Woche vor der Gemeinde, du bist ein großes Vorbild für mich. Ein Glaubensvorbild. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann mich vor 20 Jahren etwa, kann ich mich erinnern, dass ich mal eine sehr alte Schwester erlebt habe, die sich hat taufen lassen in der Ansgar-Kirche. Mag sicherlich öfter passieren, aber ich erlebe es ganz, ganz selten. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Glaubensvorbild. So in dem Alter, Mensch. Klasse. Und er sagt, ich vergesse mein altes Leben. Ich vergesse all diese Dinge, die ich da erlebt habe. Und er erzählt ja so ein bisschen von seinem alten Leben, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber auch sein Leben als Missionar, als Apostel. Er sagt das ja und hat schon eine Geschichte mit Missionen, dass er gesteinigt wurde mehrfach, dass er den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde und all diese Geschichten, ja, was er alles erlebt hat, um Christus zu gefallen oder um Christi willen. Er sagt, ich vergesse das, das ist nicht zentral, das ist nicht wichtig, sondern was da hinten in der Vergangenheit ist, sondern ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, was vor mir liegt, das ist dieses Ziel auf Christus, nicht der nächste Tag. Er spricht hier im Gesamtzusammenhang von diesem vollendet werden, von diesem Ziel in den Himmel. Nicht der nächste Tag, dass ich das nach vorne erlebe und überlebe, sondern dass ich dieses Ziel erreiche, das ist mein Leben. Das ist, worüber ich tagtäglich nachdenke. Das ist, was mich beeinflusst und beschäftigt. Und das soll mich bewegen. Und es gäbe immer Gründe, genug Gründe für jeden von uns, nach hinten zu gucken und zu sagen, ach, das war schwer, das war nicht gut, das hätte anders laufen können und müssen und sollen. Und wir werden ein bisschen wie Lots Frau, interessanterweise, nicht? Die tat nämlich ein was sie nicht hätte tun sollen. Gott hat gesagt, mach's nicht. Schaut nicht nach hinten, während das Gericht kommt. Und Lot hält sich dran und die anderen, aber eine nicht. Ist ja eigentlich wir lesen das wie eine Kindergeschichte, ne? Das ist doch dramatisch. Du musst fliehen mit deiner Familie und sagst eindringlich, der Herr hat gesagt, er hat zu mir gesprochen, nicht nach hinten gucken. Ehefrau Maria, bitte achte darauf, kein Kind darf nach hinten gucken. Die Kinder alle nach vorne, alle so die Köpfe, falls mal doch einer... Nein. Die Knechte alle, wenn ihr die Kinder seht, dass sie... Jeder hat einen Kopf in der Hand, ja? Und weg. Und die Frau hat nun eine Tat des Unglaubens und denkt sich, na, das will ich mir mal sehen, was ist denn da für ein Geschrei? Und sie kann gar nicht mehr nach vorne gucken. Sie denkt sich, das Geschrei und das riecht so nach Schwefel. Und das war's. Sie erstarrt zu einer Salzsäule. Wenn ich nach hinten in die Vergangenheit schaue, erstarre ich. Da werde ich starr. Das heißt, ich werde unbeweglich. Ich kann schon gar nicht mehr mich nach vorne drehen, noch um überhaupt nach vorne zu gucken. Es gibt Menschen, die sehen gar nicht mehr, dass vor ihnen Möglichkeiten sind, Chancen sind, dass sich Ziele eröffnen, tagtäglich. Aber eben auch das Ziel zu Christus hin. Bei manchen ganz schwierig, ihnen zu erklären, dass sie Jesus brauchen könnten oder wollen wollten. Man erstarrt, wenn man in die Vergangenheit schaut und aus der Vergangenheit heraus lebt. Und man wird zu einer Salzsäule, sagt Gott. Das heißt salzig. Der Salzgehalt verstärkt sich in uns, schmeckt nicht. Wenn wir pures Salz essen, das können wir, das schaffen wir gar nicht. Kommt gleich wieder raus. Das schmeckt nicht. Kaffee mit Salz. Ich glaube, ich habe es mal probiert oder irgendjemand hat sich einen Spaß gemacht. Das kriegst du nicht runter. Also ich krieg's nicht runter. Ja. Wir können statt Zucker, statt Milch mal Salz reinmachen. Oder versalzenen Kuchen. Versalzenes Essen. Versalzene Suppe. Aber nicht nur ein bisschen versalzen, sondern ordentlich rein. Die kann man nicht essen. Ja? Das Süße wäre noch einfacher als das Salzige. Die Vergangenheit hat eine Wirkung, eine Kraft, eine Macht. Und es liegt an uns, ob wir sie vergessen, in Christus, mit Gottes Hilfe natürlich, und uns nach dem ausstrecken, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da haben wir es. Es geht um das Ziel da oben. Er sagt, ein Kampfpreis. Dieses Leben ist ein Kampf. Kein Krampf, aber ein Kampf. Paulus ermutigt seinen Jünger, den jungen Pastor Timotheus, und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er sagt, er spricht von einem Kampf, er sagt nicht, naja, ist alles easy peasy hier. Und er nennt diesen Kampf gut. Das ist mir vor, schon, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren mal aufgegangen. Als ich selber in dem Kampf war, dachte ich mir, kämpfen ist doch echt blöd, Herr. Dieses und so und naja, so gewisse Bilder in der Bibel und so. Und dann wurde mir deutlich, es ist ein guter Kampf des Glaubens, in dem wir stehen. Diese Frau, von der ich, oder ja, nicht nur eine Frau, sondern auch ein Mann, von der ich erzählt habe, mit diesem Spukphänomen, sind sofort im Kampf des Glaubens. Viel realer als die meisten von uns. Eigentlich erleben. Aber eigentlich sind wir alle sofort im Kampf des Glaubens. Und auch wenn wir lange im Glauben sind, der Kampf zu vergeben, zu vergessen. Der Kampf zu versöhnen. Der Kampf, eben sich prägen zu lassen von Christus, obwohl alles andere uns auch prägen kann. Negative Menschen können prägend sein. Wer darf dich prägen? Negative Erlebnisse können uns prägen. Und ich sage mir, je älter ich werde, muss ich sagen, desto weniger will ich mich von diesem Müll prägen lassen. Ich möchte lieber prägen und Prägekraft haben in Christus. Weil Gott uns die Erkenntnis der Wahrheit gegeben hat. Und die steht über allem anderen. Und auch über einfach Dingen, die menschlich gedacht sind. Menschliche Denke und Weisheit hilft nicht weiter. Und es ist unsere Berufung nach oben. Wir haben alle diese Berufung. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Also er meint die Christen, die, also wir sind alle vollkommen im Sinne von gut gemacht, ja, vom griechischen Wort her. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Lasst uns daran denken. Da war doch was. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Gefällt mir natürlich, ja, ist alles wahr, was ich gesagt habe. Wenn ihr anders denkt in irgendetwas, Gott wird es euch offenbaren. Amen dazu. Und wir brauchen diese Offenbarung. Auch das ist eine Offenbarung, von der Offenbarung Gottes zu wissen. Es nützt dir gar nichts. Also die Person, wir haben lange mit ihr über Jesus gesprochen. Das ist ja klar, das ist ein Kaltstart. Ich habe nicht erwartet, dass er nach 5 Minuten sagt, also Halleluja, was soll ich sonst machen? Jesus, ach, ich bin elender Sünder. Und ich muss jetzt und so weiter und ja, wir erwarten ja dann immer sonst was. Und das ist natürlich nicht der Fall, sondern es braucht Offenbarung. Und Gott schenkt Offenbarung, schenkt Menschen Offenbarung. Meine Kinder, Gott muss schon mal 3 Offenbarungen, hat er schon vorbereitet für sie, nämlich die Offenbarung für jeden Einzelnen. Jesus gibt's echt. Und Jesus ruft dich persönlich. Das ist die eine Offenbarung. Die andere Offenbarung ist, was will Jesus denn eigentlich jetzt von mir? Und so weiter. Und dann warten haufenweise Offenbarungen über das Wort Gottes. Ja, interessanterweise, oft in den schwierigen Situationen gehen mir Worte Gottes auf. Auch in den nicht schwierigen Situationen, aber auch in den schwierigen Situationen. Das ist Offenbarung des Geistes. Das können wir nicht machen. Aber wir können danach trachten, wir können es suchen. Und Gott wird es schenken. Und darum sollten wir die Zeit, die Gott uns gegeben hat, nutzen und wachsen in Christus, Jünger sein. Die Zeit dann nicht für anderes nehmen, verschwenden, könnte ich sagen, sondern mit Gott nehmen. Und Gott offenbart uns zum Beispiel Dinge. Wenn wir in Wut sind, wenn wir in Trauer sind, wenn wir in Not sind, wenn wir im Elend sind, Gott hat eine Offenbarung vorbereitet. Gott hat Probleme vorbereitet, damit wir nicht damit wir an ihnen verzagen und versagen, sondern er will uns von einem Glaubenspunkt zum nächsten Glaubenspunkt führen. Er möchte nicht von einem Glaubenspunkt und Problem zum nächsten Problem führen, sondern zum nächsten Glaubens-Aha-Faktor, Offenbarungsfaktor, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht von Problem zu Niederlage, sondern von Kraft zu Kraft. Deswegen werden wir immer nur kraftvoller sozusagen, je älter wir werden. Ich möchte zum Schluss ein Gleichnis vorlesen. Das habe ich mal gelesen, das fand ich ganz schön. In jeder Woche gibt es 2 Tage, über die wir uns nie den Kopf zerbrechen sollten. 2 Tage, die wir von Angst und Sorge frei halten sollten. Einer dieser Tage ist das Gestern. Mit all seinen Fehlern und Belastungen, mit seinen Schmerzen und Beschwerden, seinen Mängeln und Fehltritten. Gestern ist für immer vergangen und liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wichtige Offenbarung. Wir können es sowieso nicht mehr verändern. Warum halten wir es eigentlich fest? Alles Geld der Welt kann das Gestern nicht zurückbringen. Vielleicht auch gut so. Wir können weder eine Handlung, die wir begangen haben, ungeschehen machen, noch ein einziges Wort auslöschen, das wir gesagt haben. Gestern ist vorbei. Der 2. Tag, über den wir uns keine Sorgen machen sollten, ist das Morgen. Mit all seinen möglichen Widerständen, seinen Lasten, seinen hoffnungsvollen Versprechen und unbekannten Ereignissen. Morgen liegt außerhalb unserer Kontrolle. Morgen früh wird die Sonne entweder in all ihrer Pracht aufgehen oder sich hinter einer Wand von Wolken verstecken. Aber sie wird aufgehen. Und bis sie das tut, haben wir keinen Anteil am Morgen, denn es wurde noch nicht geboren. Also bleibt uns nur noch ein Tag. Heute. Und was mache ich mit heute? Heute schaue ich nach vorne. Denke, lebe und handle ich nach vorne. Ja? Und das schenkt mir Mut, schenkt mir Glaubensmut, schenkt mir Lebensmut. Und das Gestern, das macht mich oftmals platt, nicht wahr? So sei es. So, dann würde ich gerne mit uns beten nach dieser offenbarenden Predigt. Möge es eine Offenbarung in uns werden. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst durch die Bibel, durch das Neue Testament, durch das Alte Testament. Ich danke dir, dass wir so viel lernen können von dir. Ich danke dir, dass wir Lernende sind, Herr. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen, vor dir sein dürfen, vor dir leben dürfen und auch mit dir leben dürfen. Ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast. Ich danke dir, dass du dich den Menschen offenbarst. Ich danke dir, dass du zu uns kommst, Herr, dich herabneigst und auch ja, unser Leben in die Hand nimmst und segnest. Ich danke dir, dass du uns lehrst, wie wir gut leben können, wie wir deine Jünger sein können. Und Jesus, ich möchte dein Jünger sein. Ich möchte lernen von dir. Und ich möchte meine Identität, mein Sein bestimmen lassen von dir. Nicht von Umständen, nicht von Menschen, nicht von der Vergangenheit, nicht von dem, was kommen könnte, sondern allein von dir, von Christus, Herr. Ich danke dir, dass du alle Zeit bei mir bist. Ich danke dir, dass du mir jeden Tag Mut machst. Ich danke dir, dass du jeden Tag deinen Segen über mir ausschüttest und den Segen der ganzen Himmelswelt, dass er für mich greifbar ist, dass ich ihn ergreifen kann und dass du mich ergriffen hast, Jesus. Ich danke dir, dass du mich ergriffen hast. Du darfst gut mit dir umgehen. Du darfst das gute Wort proklamieren, die Wahrheit Gottes über dein Leben aussprechen und auch über die Zukunft aussprechen. Und du brauchst dich nicht grämen und verzagen sondern sprich das gute Wort Gottes aus. Es wird stark werden in dir. Ich danke dir, Herr, dass wir uns festhalten dürfen an dir. Ich danke dir, dass du der starke Anker bist unserer Seele und unseres Geistes und unseres Lebens, unserer Rettung. Danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir auch, dass du die Leidenschaft in uns wach hältst und den Mut zu glauben, dass du bist und dass du segnest und dass du mit uns bist. Amen. Der Herr segne dich.